Hallo und herzlich willkommen zum Literaturhaus-Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind Luisa Seidel,
Katrin Dittmer,
Sophie Wehner.
Und heute begrüßen wir unseren Gast, über den wir uns sehr freuen, Jan Ehlert. Herzlich willkommen, Jan von NDR Kultur.
Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
Ja, super, dass du da bist. Wir haben ja schon, habe ich nochmal überlegt im Vorfeld, eigentlich schon ganz lange miteinander zu tun. Du hast hier auch vor etlichen Jahren schon angefangen, für uns Veranstaltungen zu moderieren. Und ich möchte an der Stelle sagen, auch wenn wir natürlich alle Gäste schätzen und hochpreisen, das ist immer ganz großartig, weil man merkt bei dir, dass du richtig addicted bist zur Literatur. Und das ist ja auch so ein Thema. Die meisten kennen dich wahrscheinlich durch euren enorm erfolgreichen Podcast, den ihr beim NDR habt, Eat, Read, Sleep. Und da hast du ja auch die Rolle des wirklich belesenen Intellektuellen. Ihr habt ja so ein kleines Spiel und ich finde das immer so ganz amüsant. Aber du liest, glaube ich, wirklich richtig viel, oder?
Ja, aber ich glaube, das trifft ja auf uns alle zu, die wir hier sitzen. Und trotzdem, ich erinnere mich unglaublich gut, das war damals eine Lesung mit Feridun Saimoglu, der Mietmaler. Da durfte ich zum ersten Mal hier auftreten und war unglaublich nervös, weil ich sowas noch nie gemacht hatte. Und dass ihr damals, vor allem auch du, Katrin, gesagt habt, ach, wir trauen dir das zu, das wird schon gut. Und hinterher waren die Reaktionen auch ganz gut. Das habe ich in sehr, sehr schöner Erinnerung, weswegen ich auch immer wieder gern hier hinkomme, weil das so ein Vertrauensvorschuss war, zu sagen, ich meine, jetzt weiß ich, dass ich das kann, jetzt wäre es ja langweilig, mich anzufragen. Aber damals, als ich eigentlich nur ein freier Mitarbeiter war, der überhaupt gar nicht moderieren konnte, schon zu sagen, ach komm, und dann gleich Saimoglu, das war wirklich toll.
Das wusste ich gar nicht mehr, dass deine erste Moderation sozusagen bei uns war. Das ist natürlich besonders schön, da freue ich mich. Und Feridun ist ja auch sehr nett, aber ich sag mal, der Mietmaler, das war auch schon eine kleine Herausforderung, da einen Abend mitzugestalten. Es ist immer eine kleine Herausforderung, einen Abend zu gestalten. Und ich glaube, unser Programm lebt auch ja stark im ist ja alles live, von denen, die die Veranstaltung moderieren.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ja aber auch das Schöne, dass man sich immer auf andere AutorInnen einstellen darf und sie kennenlernt. Und deswegen finde ich, da gehört dann eine gute Vorbereitung auch zu. Das ist man ja den AutorInnen auch schuldig, wenn sie da sitzen und ein Buch geschrieben haben, wollen sie ja auch, dass sich jemand mit ihnen auseinandergesetzt hat. Und deswegen, ja, ist das natürlich Arbeit, aber es ist auch der Job, sich dann vorzubereiten. Und meistens macht es ja auch Spaß. Je mehr man von einem Autor, einer Autorin liest, desto besser versteht man sie ja auch. Und dann kann man auch viel besser ins Werk einsteigen.
Ja, also für mich manchmal etwas überraschend ist, also man soll sich ja nicht selber loben, aber das sind wir ja auch als Team insgesamt und über die Strecke, dass wir nicht immer, aber doch sehr viel positives Feedback von AutorInnen bekommen. Und ohne andere jetzt abwerten zu wollen, es ist anscheinend nicht so selbstverständlich, dass alles gut vorbereitet ist. Wir haben uns ja zuletzt mit Arno Geiger gesehen und der hat gesagt, ah, tolle Moderation, ja, komme ich immer wieder hin und so. Und also da können wir uns schon ganz glücklich schätzen, dass wir hier dich und auch andere haben im Umfeld, die das so toll machen.
Aber es ist ja auch eine Auszeichnung, wenn Arno Geiger das sagt, der ja gar nicht mehr so viele Lesungen macht und immer hier hinkommt. Und ich bin es dann ja gar nicht immer gewesen, sondern ihr habt da auch viele andere tolle ModeratorInnen gehabt. Und das zeigt dann ja auch, was für eine tolle Arbeit ihr macht, dass ihr sagt, wir laden nicht nur gute Autoren ein, sondern wir kümmern uns auch darum, dass die sich wohlfühlen und dann sagen, hier möchte ich wieder hinkommen und lass dafür vielleicht das ein oder andere größere Literaturhaus mal links liegen.
Wer weiß, ja, kann sein. Aber jetzt haben wir davon gesprochen, dass du moderierst, aber dein Aufgabenbereich im NDR ist ja viel umfassender und du hast da in der Zeit, die du da nun schon bist, immer neue Aufgaben genommen. Zum Podcast kommen wir vielleicht noch, ne? Da, weil du da auch unser Gast bist bei der Buchlust, aber du hast ja auch noch einen ganz anderen Bereich, den du betreust, ich glaube den ganzen online. Oder liege ich da falsch?
Auch ist gut. Eigentlich ist mein Aufgabenbereich etwas ganz anderes und zwar komplett. Nämlich sich darum zu kümmern, dass die Angebote von NDR Kultur, also ich bin Redakteur bei NDR Kultur, dort im Leitungsteam und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir auch in der digitalen Welt gut dastehen und auch in 15 Jahren noch gut dastehen. Also immer dafür zu sorgen, dass unsere Angebote auch online gut zu finden sind, in sozialen Netzwerken gut zu finden sind, aber sie eben nicht einfach nur abzubilden, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, wie müssen wir sie denn aufbereiten, damit sie für eine digitale Zielgruppe, für eine jüngere Zielgruppe auch interessant ist und interessant bleibt. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil man doch merkt, wie schnell sich da alles bewegt. Ihr probiert da ja auch eine ganze Menge aus. Also Müssen wir auf TikTok gehen mit neuen Formaten? Wie schaffen wir es, klassische Musik auf Instagram abzubilden? Oder aber auch, wie kriegen wir es hin, gute Livestreams zu organisieren? Da sind wir durch die Corona-Pandemie unglücklicherweise ja alle ein bisschen zu Expertinnen geworden. Aber auch das ist etwas, worüber wir viel nachdenken. Wie können wir mehr Angebote im Internet live anbieten? Und natürlich aber auch, wie können wir für unsere Kulturpartner ein starker Partner, ein verlässlicher Partner bleiben? Also was können wir in Zeiten, wo es nicht allzu viele Sendeplätze gibt im Kulturbereich, zum Glück bei NDR Kultur, wir sind ja ein reiner Kultursender, immer noch sehr, sehr viele, aber wie schaffen wir es trotzdem, die Kulturpartner im Norden, von denen viele kämpfen, von denen viele auch merken, es kommen weniger BesucherInnen, wie schaffen wir das für die auch, eine Plattform zu bieten, dass wir sagen können, hier in Norddeutschland findet so viel Tolles statt in der Kultur und das könnt ihr bei uns ausgewählt finden. Ja, das sind ein paar von den Fragen, mit denen ich mich beschäftigen darf und zum Glück darf ich aber auch immer mal wieder moderieren.
Das sind ja ziemlich dicke Bretter, die man da bohren muss. Natürlich klingt das so, öffentlicher Rundfunk, da ist man abgesichert. Aber ihr habt ja auch den berühmten Quotendruck. Ich finde das, ich darf das sagen, ich finde das manchmal schade. Ich denke, der Rundfunk ist ja auch, also der öffentlich-rechtliche, ein Teil unserer Infrastruktur, wenn man so will. Und da immer so betriebswirtschaftlich denken zu müssen, wo kommt der nächste Erfolg her, wann kriegen wir den Bestseller, ist natürlich auch so ein bisschen widersprüchlich. Also man sitzt wahrscheinlich oft so zwischen Baum und Borke, weil ihr ja Themen setzen wollt und sollt und dann nicht so auf Quote schauen. Andererseits müsst ihr eben auch euch rechtfertigen über eine sehr hohe Resonanz.
Ja, also wir müssen zum Glück nicht auf die Quote schauen, nicht so stark wie andere. Wir sind ja nicht von wirtschaftlichen Faktoren oder Geldgebern abhängig. Und wir leisten uns das ja auch, dass wir sagen, wir übertragen aber auch zum Beispiel eine Stunde Chormusik am Abend. Das wird jetzt sicherlich nichts, womit wir Millionen Menschen begeistern können. Oder wir übertragen auch neue Musik. Wir machen Lesungen, die wir sonntagabends im Sonntagsstudio 1,5 bis 2 Stunden ausstrahlen. Das sind nicht die Formate, mit denen wir jetzt wirklich große, große Erfolge oder messbare Erfolge gewinnen können. Trotzdem glauben wir, dass es wichtig ist, weil der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja eben auch ist, für alle Angebote zu machen. Auch für Kulturinteressierte, die sonntagabends nicht den Tatort gucken wollen, sondern sich lieber eine Lesung anhören wollen. Und da ist natürlich der Gang ins Internet ein großer Vorteil, weil wir damit diese besonderen Angebote von der Sendezeit entkoppeln können und sagen können, wenn es euch interessiert, ihr müsst es nicht Sonntagabend hören, ihr könnt es bei uns noch viel länger hören. Und natürlich müssen wir aber auch schauen, dass wir relevant bleiben. Das heißt, wir sind zwar nicht abhängig von der Quote, aber wenn wir am Ende ein Programm machen, was nur einen winzigen Bruchteil der Menschen interessiert, dann kann man auch zu Recht fragen, warum macht ihr das eigentlich? Denn wir werden ja von allen Hörenden gebührenfinanziert.
Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich mache das allerdings auch so mit dem Radio. Ich mache mir das morgens an. Da wähle ich meistens einen Sender, wo ganz viele Nachrichten kommen, weil da habe ich diese halbe Stunde, wo ich dann einfach mal wissen will, was ist los. Und die Kultursachen suche ich mir dann eigentlich online aus, muss ich zugeben.
Ich finde das auch einen sehr guten Service. Also, dass man einfach die Möglichkeit hat, das, was man dezidiert hören möchte, nochmal nachzuhören. Und ich finde, beim NDR findet man auch das, was man sucht. Bei der ARD-Mediathek ist das ja immer alles so ein bisschen schwieriger, Sachen wiederzufinden. Also jetzt auch Fernsehsachen, aber die NDR-Seite finde ich mal ganz gut, das wieder, was ich auch hören möchte.
Freut mich natürlich, aber es lohnt sich zu suchen, denn in der ARD-Mediathek gibt es so viele so tolle Angebote und es ist gar nicht so unübersichtlich. Man muss einmal durch diese Struktur durchsteigen und den Kulturreiter, wenn man möchte, finden, aber dann ist es toll, was es da alles gibt. Und das Schöne am linearen Radio ist ja aber, Katrin, dass man da auch Sachen findet, die man vielleicht gar nicht sucht.
Das mag ich
auch immer so gerne, dass ich mich überraschen lassen kann. Und wenn dann in unserer Morgensendung plötzlich von einem Theaterstück aus Rendsburg berichtet wird, wo ich wahrscheinlich nie hingehen werde, aber was trotzdem einen interessanten Gedanken hat, dann freut mich das immer.
Ja, das läuft bei mir dann meist am Wochenende, wenn ich einfach mehr zu Hause bin.
Aber Jan, wie passt das dann, wenn du jetzt sehr viel dich auch mit Social Media auseinandersetzt? Wie passt dann diese Überlegung zu sagen, wir sind eigentlich öffentlich-rechtlich, wir haben die Möglichkeit, auch mal Publikum zu verlieren, sage ich mal. Wie hängt das dann mit Social Media, was ja so ein extremes Publikums- und klickorientiertes Medium ist, zusammen?
Wir müssen natürlich schauen, dass wir die jungen Menschen nicht verlieren. Und die schalten nicht mehr linear das Radio ein oder nur noch zu ganz wenigen Prozentsätzen. Die schauen auch nicht mal mehr um 20 Uhr die Tagesschau, sondern die wollen, wenn die Tagesschau online finden, noch besser aber sie in kleinen Snippets zugeliefert bekommen. Das heißt, wenn wir auf diesen sozialen Plattformen gar nicht unterwegs sind, dann wird eine Generation groß werden, die vielleicht gar nicht mal mehr weiß, was es bei uns eigentlich alles gibt. Und deswegen müssen wir da präsent sein, um zu zeigen, schaut mal, was wir hier machen, das sind tolle Sachen, schaltet doch mal ein. Und natürlich haben wir immer diese Conversion-Strategie, wir sind in den sozialen Netzwerken, um junge Hörende für unser Programm zu begeistern. Nicht um auf diesen Plattformen einfach nur präsent zu sein, sondern konkret zu sagen, schaut doch mal auf die ARD-Mediathek, auf die Audiothek, schaltet NDR Kultur mal ein, das kann auch euch interessieren. Aber wir müssen es eben zielgruppengerecht aufbereiten. Und das ist anders, als es noch vor 20 Jahren gewesen ist, wo wir es mit Hinweisen in Fernsehzeitungen zum Beispiel gemacht haben. Deswegen ja, ist das schon eine ziemlich brennende Frage. Und auch da geht es nicht darum, dass wir die Millionen an Reichweite gewinnen, sondern auch da geht es darum, in den relevanten Zielgruppen präsent zu sein.
Sind es dann auch andere Inhalte, die ihr auf Social Media präsentiert oder?
Es sind anders aufbereitete Inhalte. Ja. Die Inhalte sind meistens die gleichen, aber wir versuchen einen Zugang zu finden, der vielleicht, so stellen wir uns das zumindest vor und erhoffen uns das, junge Menschen leichter anspricht.
Wir haben ja hier festgestellt, wir haben ja auch immer Überlegungen, nach außen hin mag das so wirken, als wenn wir immer so ruhig weiterrudern, aber innerlich brodelt es bei uns natürlich total. Also wenn wir sagen, wo setzen wir Themen? Wir haben ja auch eine begrenzte Möglichkeit von Terminen. Wir können ja auch nicht jeden Tag eine Veranstaltung machen. Das würden wir auf der einen Seite von unseren personellen und finanziellen Kapazitäten ja gar nicht stemmen können. Andererseits würden dann das Publikum sich wahrscheinlich auch aufteilen auf diese Veranstaltung und wir würden da nicht irgendwie eine Multiplizierung der Interessierten erreichen. Und bei uns ist das die Besucherfrequenz eigentlich recht gut, aber wir merken, glaube ich, schon, oder wenn nicht, widersprecht ihr, dass die Leute sich sehr auch themenorientiert kommen. Also wir hatten ja jetzt gerade Markus Benzmann da, wenn man das jetzt hört, wir sind ja noch im Oktober. Und da war ein Publikum, also zum Glück sind es ja so viele, dass wir die nicht alle persönlich kennen, auch wenn wir sie alle gern persönlich kennen würden, wo ich sagen würde, da waren also 90% Leute, die, wo ich das Gefühl habe, die habe ich hier noch nie gesehen.
Ja, das ging mir auch so. Also auf jeden Fall haben wir das immer mehr, vor allem finde ich bei den Sachbuchthemen, dass da wirklich die Themen rausgepickt werden und dann kommen die Menschen hierher und nicht gesagt wird, ich gehe immer ins Literaturhaus, sondern wirklich sehr unterschiedliches Publikum, also eigentlich nur so eine...
Oder auch sehr AutorInnen-zentriert, glaube ich. Also, dass man auch dann sehr stark über einzelne AutorInnen ins Literaturhaus kommt.
Wir merken natürlich auch, dass Social Media eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Autorinnen und Autoren, die da super vernetzt sind. Die setzen dann eben, weiß ich, einen Post hier, übermorgen bin ich ja in Hannover, zack, sind wir ausverkauft. Die viele Follower haben, zumindest, weiß ich, war Moshtare Hilal, Sascha Stanicic oder so, der ist sowieso mal ausverkauft, aber weil den alle lieben, zu Recht natürlich. Aber der Punkt ist, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Wir müssen trotzdem eben Vollbemusterung machen. Also wir haben weiter Print, wir haben weiter online, wir haben Social Media und also man macht alles und eigentlich wird es immer mehr. Und da müsste man eigentlich auch immer mehr Leute haben, die das machen. Aber das ist natürlich nicht immer gegeben, ist klar. Aber es ist schon auch interessant und es ist auch schön, aber da ist natürlich auch viel unterwegs, das, was eben auch sehr negativ ist. Also diese hässlichen Kommentare, die Hassgeschichten und so, damit haben wir ja auch alle zu tun. Wir haben das hier jetzt nicht so, man kann bei uns auch nicht so viel kommentieren. Aber dafür braucht es ja manchmal auch schon eine eigene Redaktion, die das filtert.
Ja, da haben wir vielleicht auch Glück, dass im Kulturbereich vielleicht die freundlicheren Menschen unterwegs sind, vielleicht die Themen auch freundlicher oder weniger kontrovers sind. Also wenn ich mir anschaue, was meine KollegInnen von NDR Info im Social-Media-Bereich zu tun haben, das ist schon viel, das ist auch sehr belastend. Und da bieten wir auch für die KollegInnen, die das tun müssen, Resilienzkurse an, damit sie mit diesem Hass, der kommt, auch klarkommen. Das kann man nicht einfach jemandem so zumuten. Dann geht man nach Hause, nachdem man 3000 Hasskommentare gelesen hat und ist damit auf sich allein gestellt. Das soll natürlich nicht sein. Das haben wir im Kulturbereich zum Glück wenig und selten. Es kommt auch vor, aber wir sind da meistens doch in einer sehr freundlichen Community unterwegs. Und ich glaube, man darf es auch da nicht überbewerten. Denn am Ende, selbst wenn es 3000 böse Kommentare sind, das sind nur 3000. Es sind doch viel, viel mehr Menschen da draußen. Und wir haben, glaube ich, schnell diese Reaktion, wenn man sieht, da sind 2, 3, 4 schlimme Kommentare drunter, dass wir dringend handeln müssen, dass wir was falsch gemacht haben, dass man sich rechtfertigen muss. Das muss man nicht unbedingt, sondern das ist ein Hass, der sich da leider Bahn bricht, den man, es fällt mir auch schwer, aber bei dem es manchmal auch oft hilft, einfach zu sagen, ach komm, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Zumal wir ja wissen, dass auch manches dann automatisch generiert wird, ne, von wenigen Leuten. Mhm. Also das ist schon absurd, weil die Technik halt entsprechend bespielen. Mhm. Aber dieses mit der Sprache, das ist für uns natürlich auch ein wichtiges Thema. Das ist auch bei mir im Moment was mich gerade jetzt so beschäftigt. Also inwiefern zieht man sich Kritik an? Man kriegt sich ja immer von allen Seiten und Kritik ist auch wichtig. Aber was meiner Wahrnehmung nach zugenommen hat, ist diese Zuschreibung. Also man wird so stärker schnell in Schubladen gepackt. Manchmal vermisse ich die altmodische Solidarität ein wenig. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Mhm. Wir wollen zur Buchlust kommen, ne?
Ja, wir kommen gerne zur Buchlust. Schon mal das Datum noch mal vorab. 23. und 24. November feiern wir ein Jubiläum. 30 Jahre Buchlust gibt es inzwischen schon. Ja, und wir haben ganz tolle Verlage eingeladen, insgesamt 30 Stück in diesem Jahr zum Jubiläum. Und wir starten in die Buchlust am Samstag mit einer Besonderheit. Und zwar haben wir den Podcast von Jan, Eat, Read, Sleep, zu Gast. Du kommst gemeinsam mit Katharina Marenholz. Und ihr habt auch einen Gast, das ist in diesem Jahr auf der Buchlust.
Sebastian Gugolz wird das sein, vom gleichnamigen Verlag.
Genau, vom Gugolz Verlag.
Genau, es ist natürlich nicht mein Podcast, sondern der Podcast, den ich gemeinsam mit Katharina Marenholz und Daniel Kaiser mache. Katharina wird diesmal auch da sein. Und ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Sebastian Gugolz über seinen Verlag, aber eben auch über die Bedeutung von unabhängigen Verlagen. Das ist ja das Tolle an der Buchlust, dass ihr da unabhängige Verlage so ins Zentrum stellt, die es ja auch immer nicht leicht haben, aber die ganz, ganz tolle Bücher und ganz tolle Programme machen. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Aber wie bei unserem Podcast auch, wird es natürlich auch etwas zu essen geben, das Eat in unserem Podcast steht ja immer für eine literarische Vorspeise. Genau. Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Ich werde mir was Schönes einfallen lassen. Und wir wollen viele Bücher vorstellen, dann aus unabhängigen Verlagen, alte und neue. Und ein Quiz gibt es auch, sodass wir das Literaturwissen von allen, die da sind, ein bisschen testen wollen. Aber keine Angst, also da geht es mehr um den Spaß, als darum, dass man wirklich die richtige Antwort weiß.
Das klingt jetzt schon sehr gut.
Ja, Sebastian Gugolz kann ich auch gleich anmerken, der ist, glaube ich, auch dann zum dritten Mal auf der Buchlust. Und der hat einen ziemlichen Senkrechtstart mit seinem Verlag hingelegt und ist auch gleich im ersten Jahr, als er dabei war, wir haben ja auch so einen kleinen Publikumspreis. Also wer es noch nicht kennt, man kann auf der Buchlust sich alles in Ruhe anschauen an zwei Tagen. Es kostet 5 € Eintritt. Der Eintritt ist aber dafür da, dass man dann eben auch alle Lesungen, wir haben ja noch eine weitere Lesung im Programm, auch noch eine mit NDR Kultur, besuchen kann, ohne da nochmal was zu bezahlen. Da muss man sich eben nur die Zählkarten vorne holen, damit wir wissen, wann der Saal voll ist, an den Öffnungstagen. Und am Ende kann man dann sein Votum abgeben, welchen Verlag man am interessantesten fand. Und dieser Verlag kriegt dann den Publikumspreis der Buchlust. Der ist eigentlich immer mit
800.
Genau, 800. Das war mal lange Zeit 500, dann haben wir das mal höher setzen können. Aber zur Jubiläumsbuchlust greift man natürlich tiefer in die Tasche.
Genau, da bekommt der erste Platz 1.000 € Preisgeld und der zweite und dritte geht auch nicht leer aus mit jeweils 500 €.
Genau, das verdanken wir natürlich unseren Förderern und Förderinnen, dass wir das machen können.
Ja, als Partnerin haben wir dieses Mal auch den Kunstverein Hannover dabei. Das heißt, man kann für die 5 € Eintritt sich nicht nur Zählkarten holen für die einzelnen Lesungen, sondern auch die aktuelle Ausstellung oben noch besuchen.
Ja, das ist auch super. Also es ist wirklich mit Christoph Platz-Gallus und seinem Team, mit denen ist das Zusammenarbeiten wirklich sehr easy. Die haben gleich gesagt, ja klar, könnt ihr machen. Und diesmal ist auch unser kleines Café oben, ist aber auch für alle Leute mit Handicap gut zugänglich über einen Fahrstuhl, weil wir unten den ganzen Platz für die Aussteller brauchen, wenn wir sonst 5 weniger. Und das wird ein bisschen enger, aber es gibt noch genug Platz, sich in Ruhe die Bücher anzuschauen und auch zu kaufen.
Genau, und zusätzlich zum schönen Lesungsprogramm haben wir auch ein kleines Kinderprogramm, ebenfalls oben im Kunstverein. Da bieten die Kolleginnen vom Kunstverein samstags und Sonntag von 14 bis 16 Uhr kleine Kunsttauch-Schnupperkurse an. Da können sich dann Kinder ab 5 Jahren kreativ austoben und einmal in die Kunstwelt abtauchen. Das klingt auch sehr spannend, werde ich auch mal vorbeischauen, glaube ich.
Und wir sagen gleich noch was zum weiteren Programm. Aber Jan, ich wollte dich noch ganz gerne fragen. Ich bin auch ein bisschen neugierig mit Eat, Read, Sleep natürlich. Ihr habt ja auch immer diese Bestseller-Challenge. Also ihr lost immer einen Bestseller aus, den ihr lest und dann besprecht. Aber ihr besprecht ja auch immer noch viele andere Bücher. das braucht ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Wie stimmt ihr euch da eigentlich ab? Also sucht ihr die auch zusammen aus oder kann da jede und jeder sagen, hier, das kommt für mich jetzt da rein, Edith? Oder wie läuft das?
Also die Bestseller losen wir tatsächlich aus. Und zwar ganz wichtig, nicht nur von der Spiegel-Bestsellerliste, sondern bewusst auch von der Liste der unabhängigen Verlage, damit wir auch da die unabhängigen Verlage eben stärker in den Blick nehmen können und sagen können, auch die Bücher, die dort erscheinen, die manchmal ja in zu vielen Schweden-Krimis irgendwann untergehen auf der Bestsellerliste, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren. Das ist immer ein Buch, was gesetzt ist, das losen wir. Bei den anderen darf tatsächlich jeder mitbringen, was er oder sie möchte. Also da sind uns gar keine Grenzen gesetzt. Wir erzählen uns das vorher, damit der andere auch die Möglichkeit hat, in das Buch auch reinzulesen. Im besten Fall ist ganz zu lesen. Aber nein, also ich könnte mir frei aussuchen, welches Buch ich auf der Buchlist vorstellen möchte.
Ja, das steht aber noch nicht fest, ne? Oder wir reden auch nicht drüber.
Das steht tatsächlich, tatsächlich noch nicht fest, weil es da ja auch so viele gute gibt. Und ich lese zwar viel, aber ich bin noch ein bisschen hinterher, all die wirklich tollen Neuerscheinungen der Buchlust da lesen zu können.
Sorry, ihr habt ja nun auch die Möglichkeit beim Podcast, dass Leute auch mitlesen und so. Und das ist so ein Thema, was ich auch super spannend finde. Es ist euch ja gelungen. Die Leute, die zuhören, die selber Lesekreise haben. Also es haben sich, glaube ich, über 100 Eat, Read, Sleep Lesekreise. Ich hätte fast gesagt weltweit gewonnen. Also überwiegend, glaube ich, in Deutschland, aber auch anderswo.
Oder? Auch anderswo. Wir haben jetzt einen Eat, Read, Sleep Lesekreis in London. Wir haben einen in Oslo. Wir haben diverse in Österreich und der Schweiz. Und ich glaube auch in Madrid, da bin ich nicht ganz sicher, ob der schon steht, aber ich weiß, dass wir gerade dabei sind, dort einen zu gründen. Und ganz, ganz viele natürlich in Deutschland. Allein in Hannover sind es schon über 10 Lesekreise, die sich treffen. Alle von Miriam organisiert, eine Hörerin der ersten Stunde, die gesagt hat, sie möchte doch hier mit anderen Lesenden ins Gespräch kommen. Und das ist total großartig, wie viel Liebe und Arbeit da reingesteckt wird. Die treffen sich dann, losen auch ein Buch aus, sprechen darüber. Und das Schöne ist, dass über dieses Miteinander sprechen über Bücher wirklich auch schon Freundschaften entstanden sind. Wir waren im vergangenen November hier in Hannover zu einem großen Fanfest. Und da sind aus Wien beispielsweise 4 Menschen gemeinsam angereist, um sich das anzuhören und sagten, dann bleiben wir aber auch gleich in Hannover und unternehmen etwas gemeinsam. Und da haben sich Menschen getroffen, die jetzt über Bücher sprechen, aber die eben auch gemeinsam Wochenendreisen unternehmen. Und das hören wir von ganz vielen, was sich da wirklich auch für Freundschaften, für neue Bekanntschaften ergeben. Und das ist doch toll, wenn Lesen das schafft. Ich meine, wir wussten das schon immer, dass Lesen das schaffen kann, aber wenn man so viele Menschen dafür begeistern kann, das ist großartig.
Ich fände ja auch schön, wenn es sowas bei uns gäbe, aber wir haben ja die Räume auch nicht so dafür. Eine Zeit lang haben wir ja auch mal hier präsente Lesekreise, die aber auch moderiert waren, angeboten dann online. Und wir haben dann aber festgestellt, einige Fragen noch nach den Online-Kreisen, die sind natürlich zwangsläufig in der Pandemie entstanden. Da haben wir gedacht, machen wir doch aus der blöden Lage eine Tugend, dann kann man sich eben zusammenschalten. Aber was ich auch ganz folgerichtig finde, das Gros der Leute möchte sich eben wieder persönlich treffen. Und das macht ja viel aus. Und das ist ja toll, dass ihr sowas anstoßen konntet, dass sich die Leute da zusammenfinden.
Ja, jetzt stellen sich vielleicht der ein oder andere HörerInnen die Frage, wie kann man jetzt zu der Podcast-Session kommen, wenn Jan Ehlert hier mit Katharina Marenholz auf der Buchlust ist. Und zwar ist es bei der Buchlust so, dass es keine Karten vorab im Vorverkauf gibt, sondern wir haben eine Tageskasse, die ist ab 10 Uhr dann geöffnet. Und da können sich C-Karten für diese Podcast-Session geholt werden. Und ihr verlost vorher über euer Newsletter, kann man sich, oder nicht verlosen, ich glaube, man kann sich vorher eintragen, ne? Dass 50 Plätze sozusagen gesichert sind von euren Fans. Also wir haben 160 Plätze bei uns im Kino frei, 160, genau. Also diese 160 sind wahrscheinlich dann auch schnell weg Samstagmorgen.
Vielleicht 180. Vielleicht also, aber 180, wir öffnen wirklich um Punkt 10 die Pforten und Wann startet der Podcast?
Um 11.
Also man hat eine Chance, da was zu kriegen. Und wir bitten auch um Verständnis, dass wir da keinen Vorverkauf organisieren, weil wir haben ein ganz umfassendes Lesungsprogramm. Und wenn man dann sich spontan entschließt, gut, bei euch wird wahrscheinlich, ist eben so ausgebucht, dass das dann vielleicht ein bisschen spannend wird. Aber man kann sich eben auf der Buchlust auch spontan entscheiden, noch in eine der anderen Lesungen zu gehen. Und genau. Deswegen hat sich das bewährt mit dieser Tageskasse. Und wir haben auch keine Beschränkung, dass man sagt, es kommen so viele Leute, dass das Haus so voll ist, dass wir nicht mehr reinlassen können. Das verteilt sich ja hier im ganzen Erdgeschoss. Und da haben wir in 30 Jahren noch nie einen Stau gehabt. Also. Und 29 Jahren, muss ich ja sagen.
Stimmt.
Genau, also wer über den Newsletter sich registrieren möchte, den kann man ganz leicht abonnieren. Unter ndr.de/eatreadsleep findet ihr einen Link und dann muss man die E-Mail-Adresse eingeben und schon kriegt man auch den Newsletter. Und dann freuen wir uns auf alle, die kommen, aber eben auch für alle, die es jetzt nicht um 11 Uhr zu unserer Podcast-Session schaffen oder eben da leider nicht mehr reinkommen. Wir sind den ganzen Tag und auch den ganzen Sonntag auf der Buchmesse und stehen dann auch für Gespräche natürlich bereit. Und es lohnt sich auch wegen des anderen tollen Programms zu kommen. Also 5 Euro für so viel Literatur, das gibt es wirklich nicht oft.
Und danke, dass du das so sagst. Und ich möchte auch betonen, wir haben ja auch mit deinem Kollegen Alexander Soll auch noch einen Termin auf der Buchlust. Der ist jetzt heute nicht hier. Der hat uns schon früher mal besucht hier bei unserem kleinen Podcast. Und da freue ich mich also auch total drauf, weil Katja Lange-Müller hat endlich mal ein neues Buch. Ich habe schon Angst gehabt, die schreibt nicht mehr, weil ich die so gerne lese. Die hat ja so einen ganz zupackenden Humor und eine große Tiefe und Welthaltigkeit in ihren manchmal kleinen Geschichten, also in einem Rahmen angelegt, der zwischen 2 Menschen oder 4 oder 5 handelt. Und ich mag sie also unheimlich und ihre Bücher. Und sie hat was, unser Ole. Und das machen wir dann mit deinem Kollegen Alex. Und wird auch aufgezeichnet fürs Sonntagsstudio, auch auf der Buchlust am Sonntag dann, Katja Lange-Müller um 11 Uhr. Auch mit NDR Kultur. Ist doch wichtig noch zu erwähnen.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich noch kurz sagen, wen wir noch zu Gast haben, nachdem Jan so nett schon unser Programm hier gelobt hat. Am Samstag haben wir dann noch eine Lesung mit Marie-Louise Monrad-Moller. Die hat ein Buch über Schlaf geschrieben, über ein literarischer Essay. Und da geht es so eine Verteidigung des Schlafes als Selbstzweck. Also es geht darum, dass wie wichtig der Schlaf ist. Und sie geht auf ganz viele verschiedene Aspekte ein, von der Verliebtheit der Mondgöttin Selene zum ewig schlafenden Hirten Endymion. Und es geht um Foltermethoden bei der CIA. Also ganz viele verschiedene Aspekte stellt uns da Marie-Louise Monrad-Moller am Samstag vor.
Genau, das ist der Samstag, ist eben der Podcast, damit wir da genug Zeit haben, damit ihr auch hinterher noch ein bisschen miteinander talken könnt.
Passt ja auch super zum Sleep unseres
genau.
Podcasts.
Genau, also und dann kommt dann nur noch Eat, Read und dann kommt Sleep noch mit Marie-Louise Monrad-Möller. Dann am Sonntagmorgen eben, wie schon erwähnt, Katja Lange-Müller. Ach so, ich wollte noch sagen, Schlaf, ein literarischer Essay, das ist der Maro Verlag, der die Autorin vorstellt, weil die anderen Lesungen, außer den beiden schon erwähnten, sind alles Lesungen mit AutorInnen der ausstellenden Verlage. Natürlich nicht von allen 30, da müssen wir eine Auswahl treffen, aber dann geht es Sonntag weiter.
Mit einem Autor aus dem Verlag Wagenbach, Klaus Wagenbach, der auch mit seinem ersten Roman hinterher schon von der Presse gelobt wurde, nämlich Finn Job, der über Damenschach schreibt und über einen illustren Abend in einem sehr großen Haus einer sehr reichen Dame. Und da passieren dann allerhand Dinge, die kurios und manchmal auch gefährlich und intrigant sind. Und ich bin mir sicher, der Autor ist in Hannover geboren, also gewissermaßen ein Heimspiel. Bin mir sicher, dass das ein sehr interessantes, aber auch ein sehr amüsantes Gespräch über dieses neue Buch von Finn Job wird.
Dann ist zu Gast Jochen Schimank. Jochen Schimank hatte schon Anfang des Jahres Abschied von den Diskursteilnehmern veröffentlicht, wieder eine Sammlung von essayhaften Geschichten. Da ist er ja wirklich ein Altmeister drin und bei der Edition Nautilus wieder erschienen. Und ich freue mich sehr, dass er den Weg hier nach Hannover zu uns macht. Er steht immer auf meiner Wunschliste bei den Einladungen. Und es war diesmal schwer, um den Erscheinungstermin rum was zu finden. Umso schöner, dass er jetzt bei der Buchlust dabei ist. Und das ist auch immer ein Gewinn, ihm zuzuhören. Er ist auch so jemand, der auch über die Inhalte, mit denen er sich beschäftigt, er ist auch ein politischer Autor, ohne explizit tagespolitisch zu sein. Und der, es ist ja auch eine Anspielung, ne? Abschied von den Diskursteilnehmern, Jan, das kommt uns doch bekannt vor, Abschied von den Kriegsteilnehmern ist die Vorlage. Das weist schon auch auf eine gewisses kritisch manchmal vielleicht sarkastisches Durchschütteln der Gegenwart. Da freue ich mich auch sehr.
Ja, und unsere letzte Lesung ist dann am Sonntag um 16.30 Uhr, wird beschlossen von Mila Hiert, die ihren Roman Nachtzugtage bei dem Imprint von Mattes und Seitz, nämlich bei der Friedenauer Presse, vorstellt. Und Mila Hiert ist auch Theatermacherin und jetzt gerade in Berlin und schreibt aber eben hier über die Zugreisen und über die verschiedenen Aspekte des mit dem Zugreisens und wie unterschiedlich, aber auch wie beglückend so Zugreisen sein können. Es ist auch ein, ich würde sagen, literarischer Essay im weitesten Sinne. Also auch sie macht sich ähnlich wie Marie-Louise Monrad-Möller Gedanken über ein Oberthema und findet dann ganz verschiedene Abzweigungen, unter anderem auch zu den Überlegungen, dass eben das Grenzenpassieren nicht für alle immer das Angenehmste ist. Und also auch im weitesten Sinne, vielleicht nicht politisch, aber auf jeden Fall umwelt- und weltbewusst, schreibt sie dann eben über Zugreisen. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, und die Bahn, die Deutsche Bahn macht's, ich liebe ja die Bahn, sie macht's mir nur nicht leicht, sag ich ja. Aber hier geht's eben auch natürlich um Zugreisen andernorts, nicht nur, dass wir wieder alle Verspätung haben.
Genau.
Es wird auch wieder werden mit der Bahn. Sie sind ja dabei, nachzuarbeiten, was die letzten 25 Jahre versäumt worden ist. Das müssen wir zum Glück nicht, also nicht, weil ich uns jetzt hier selber loben will, sondern die Buchlust ist tatsächlich für uns auch immer ein Glanzlicht und wir haben da ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Das möchte ich an dieser Stelle schon allein anstandshalber noch erwähnen, dass wir dafür auch eine besondere Förderung kriegen von der Stiftung Niedersachsen, von der Region Hannover. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes fördert uns sowieso, aber dieses Projekt nochmal extra. Und auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Nord unterstützt uns wieder und ist sowieso sehr großzügig mit uns, weil es muss einem ja klar sein, dass es ja auch diese Bindung gibt, dass man nur Buchhandlungen verkaufen dürfen. Und für die Buchlust ist das akzeptiert, dass die Verlage auch selber verkaufen dürfen. Manche sind auch Verlagsbuchhandlung. Aber das ist also auch ein schöner Zug vom Börsenverein, dass der das seinen Mitgliedern gegenüber so vertritt und dass dort allerorten akzeptiert ist, dass das so geht. Das sind immer so die feinen Sachen im Hintergrund. Und dann natürlich als Partner ihr von NDR Kultur, der Kunstverein Hannover schon erwähnt. Und was auch mal spitze ist, es gibt hier ein ganz tolles Leuchtengeschäft, ich mache jetzt Werbung, in der Innenstadt Hannovers. Wenn man mal was Besonderes sucht und gute Beratung will, kann man da hingehen, nämlich zu Lichtbräuß, zu Herrn Tiltmann und seinem Team. Und die unterstützen uns schon seit Jahrzehnten jetzt, muss ich sagen, indem die uns immer ganz hochwertige Leuchten für die Tischbeleuchtung der Aussteller leihen. Und wir werden die dieses Jahr wohl auch verkaufen dürfen. Das heißt, wir stehen ja nicht irgendwann im Dunkeln, aber wir finden da eine Möglichkeit. Herr Tiltmann hat schon gesagt, da kann er wahrscheinlich ein bisschen Sonderpreis machen. Also man kann auf der Buchlust nicht nur Bücher, sondern jetzt sogar auch noch tolle Leuchten kaufen.
Die man ja zum Lesen braucht, wenn
man
es
ja
dann
braucht,
im Herbst
genau.
Dunkel wird.
Also wir, und beim Kunstverein sein. Also wir freuen uns auf dieses Fest der Bücher und es ist ganz toll, Jan, dass ihr dabei seid. Ihr gebt ja auch immer so viele Hinweise und Tipps und oft lustige, oft kritische, auch manchmal ergreifende Kritiken. Und ich hoffe, es wird wieder ein tolles Bücherfest.
Wir freuen uns sehr. Wir sind ja seit vielen Jahren als NDR Kultur bei der Buchlust dabei, immer auch mit Lesungen. Ich erinnere mich an Ursula Krechel beispielsweise, ja, oder Clemens J. Setz war, glaube ich, auch auf der Buchlust. Das ist ein so schönes Bücherfest, dass wir natürlich als von NDR Kultur das gerne mit präsentieren. Und als sie dann gefragt hat, wann kommt ihr vorbei, dachten wir, das ist doch der perfekte Moment zu sagen, okay, jetzt kommen wir auch mit unserem Bücherpodcast für unsere Lesekreise in Hannover, aber eben auch für die unabhängigen Verlage, für diese tolle Messe.
Klasse, und das ist toll, dass sich das so ergänzt, dass ihr das eben auch mit im Blick habt mit den Unabhängigen. Die machen wirklich so eine super Arbeit und deren Bücher werden ja auch geschätzt und gekauft. Und wir haben ja auch ein Publikum, was hier schon mit der großen Tasche kommt und dann den Gabentisch für Weihnachten mit Büchern füllt.
Oh ja, ich bin hier, glaube ich, auch noch nie ohne neue Bücher rausgegangen, auch wenn ich mir immer
genauso
vornehme, nur zu gucken.
Genauso ist es. Jan, vielen Dank. Du könntest natürlich gerne bleiben, wir können noch Stunden mit dir sprechen, aber du musst schon wieder weiter, ne?
Ja, du hast die Deutsche Bahn angesprochen. Ich bin auf dem Sprung nach Hamburg. Da ist ein großer Teil meiner Arbeit. Also ich fahre viel zwischen Hamburg und Hannover hin und her. Und da ist heute Abend eine große Veranstaltung zu Siegfried Lenz, großer neudeutscher Autor. Heute, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, ist sein 10. Todestag. Und wir planen mit dem NDR eine große Veranstaltung am 24. November, am Tag der Buchlust, leider. Aber für alle HamburgerInnen, die das vielleicht hören, dort kann man auch noch hinkommen. Da wollen wir den Rundfunkmenschen Siegfried Lenz würdigen. Denn auch das ist etwas, was wir im NDR ja tun, dass wir auch AutorInnen die Möglichkeit geben. Siegfried Lenz ist ein tolles Beispiel. Über Hörspiele, über Lesungen, über Eigenproduktion, sie vielleicht auch ein bisschen mitfördern zu können.
Also ich bin ja alt genug, um mich noch an diese Sendung mit und von Siegfried Lenz, diese Lesung, die im Radio kam, zu erinnern. Die habe ich mit meiner Oma zusammen gehört. Und das war ganz großartig. So zärtlich war so Laiken. Das waren diese kleinen Geschichten, über die ich Siegfried Lenz schon als Kind kennengelernt habe. Und sobald ich dann durfte und konnte, habe ich mich so gefühlt, ab 12 wahrscheinlich war ich aber doch schon 14, auf seine Bücher gestürzt. Ich habe ihn sehr gern gelesen und finde auch, dass er wie Heinrich Böll auch zu den Autoren gehört, die wir hier in der Nachkriegszeit hatten, die eine Zeit lang so ein bisschen beiseite gelegt wurden. Er lässt sich ja auch sehr leicht lesen, das ist keine schwierige Lektüre, aber ich finde, es sind auch ganz tolle Erzählungen, Romane und Geschichten. Bildet jetzt auch eine kleine Brücke zu einer Veranstaltung, die wir noch haben werden. Wir werden nämlich nochmal, keine Überraschung, aber bei unserer Jahresabschlusslesung, die wir auch manchmal Weihnachtslesung nennen, an Erich Kästner nochmal erinnern. Wir hatten ja auch Kästner, ja.
Stimmt.
Also insofern ist auch mal ganz schön der Blick zurück. Aber du musst jetzt zum Zug. Danke, dass du da warst und bis bald, Jan.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
So, jetzt haben wir Jan schnell verabschiedet und eine ganz kurze Pause gemacht. Er musste ja zum Zug und wir mussten ihm sein Köfferchen noch wieder aushändigen. Aber ich fange jetzt mal, so absurd das ist, mit dem Jahresabschluss an. Unser Programm, was wir heute vorstellen, geht allerdings auch über die noch hinaus, weil vorhin schon die Rede war, Erinnerung an Siegfried Lenz. Und ich habe gesagt, wir machen auch Erinnerung, klar, an Erich Kästner. Das bot sich einfach an. Wie immer ist Heiko Postma bei uns. Die ausgesprochen beliebte Jahresabschluss-Weihnachtslesung widmen wir nochmal Erich Kästner. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Es geht natürlich ums fliegende Klassenzimmer, aber auch um mit der Weihnachtsszene, aber auch um Erich Kästner insgesamt, der 1974, vor 50 Jahren, gestorben ist. Und das war ein Kästnerjahr und zumindest auf den letzten Drücker wollten wir das auch noch mitnehmen. Und das wird mit Heiko bestimmt wieder sehr unterhaltsam. Es gibt dann den Weihnachtspunsch, den Apfelpunsch und die Kekse, wie immer. Und wir wissen ja schon, dass viele, viele das mögen und es bestimmt wieder voll wird. Deswegen empfehlen wir für diese Sachen doch auch immer, den Vorverkauf zu nutzen. Aber jetzt gehen wir mal, sind wir schon kurz vor Jahresschluss. Wir gehen noch mal ein Stück weiter nach vorne, Luisa. Ne?
Genau, der Jahresabschluss klingt ja wieder sehr gemütlich mit unseren Lebkuchen und Punsch. Und wir starten im November aber mit einem Thema, was gar nicht so ganz gemütlich ist. Und zwar freuen wir uns, dass Svenja Flasspöhler bei uns zu Gast sein wird. Und in der Sachbuchreihe Klartext wird sie mit Thomas Schäfer über ihren neuen Band Streiten sprechen. Das ist ein Buch, was in der Reihe von Hansa Berlin, in der Reihe Leben erscheint. Und es ist ein sehr persönlicher, aber wer Svenja Flasspöhler kennt, auch ein philosophischer Essay. Und sie zeigt da ganz viele Aspekte des Streitens und dass es beim Streiten auch immer um Macht geht. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf eine ganz kluge und anregende Veranstaltung zum Thema Streit als Start in den dunklen November.
Ja, das ist auch tatsächlich, Svenja Flasspöhler war ja auch schon mal bei uns und das ist, sie ist ja wirklich auch selber, gilt auch als streitbar, aber was man ihr eben auch anmerkt, ihren Büchern noch eben auftreten, finde ich eindeutig, dass sie ja den Dialog sucht. Und nicht das herrschaftsorientierten Streit, sondern dass sie streitbar sich in den Dialog begibt. Und das ist eben deswegen auch so eine besonders fruchtbare Geschichte, sich mit ihr in einen auch streitbaren Dialog zu begeben. Und ich glaube, das wird sich sehr lohnen, da zuzuhören. Und natürlich kann man sich dann auch an der anschließenden Debatte beteiligen.
Ja, ich habe kürzlich erst ein Interview mit ihr, ich weiß gar nicht, ich glaube im philosophischen Radio von WDR gehört, wo es auch ums Streiten ging, wo sie von ihrem Auftritt bei Hart aber Sarah Fair erzählte. Das war zu Beginn dieser Corona-Maßnahmen, wo sie als Einzige eine ganz andere Position auch so zum Impfen und so vertreten hat und meinte, sie hatte eigentlich gar keine Möglichkeit mitzustreiten, weil alle anderen schon einer Meinung waren und sie sollte jetzt einfach nur den Gegenpart da präsentieren. Und da hat sie auch erzählt, dass Frank Plassberg sich hinterher nochmal bei ihr im Nachhinein entschuldigt hat, dass sie eigentlich keine Möglichkeit hatte, mitzudiskutieren. Und ja, das war irgendwie, fiel mir nur gerade so ein, weil das so ein interessantes Gespräch war. Deswegen bin ich gespannt, was sie bei uns alles
gerade
erzählt.
Gerade wo heute immer man, zumindest subjektiv, habe ich den Eindruck, dass vieles immer so ganz schnell eskaliert. Und ist das sich nochmal mit dem Thema, was ist Streiten und was hat das auch mit eigenen Haltungen zu tun und Fähigkeiten, auf jeden Fall wichtig, fanden wir wichtig, ja. Und deswegen kommt am 7.11. Svenja Flassbühler und stellt ihr Buch vor.
Genau, und in der Woche danach haben wir ein Debüt bei uns zu Gast, und zwar das literarische Debüt von Ines Matschi und Pascal Richmann. Ines Matschi war, glaube ich, bevor ich hier gearbeitet habe, schon mal hier mit Eiskaffee Europa, oder?
Genau, ja, mit dem ersten Buch.
Ja, das war sehr erfolgreich, bei Sokamp auch erschienen, so wie Pandu auch. Und Ines Matschi ist außerdem bekannt, genauso wie Pascal Richmann, für ihre vielen Theaterstücke. Gemeinsam haben sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das letzte war, aber gemeinsam haben sie Camilo Beach an der Volksbühne in Berlin, hatte dort Premiere. Und Pascal Richmann ist außerdem der Autor der Essays Über Deutschland, über alles und Man vermisst diesen Planeten. Und jetzt haben die beiden gemeinsam ihr literarisches Debüt geschrieben. Es erscheint, glaube ich, erst nachdem dieser Podcast online ist. Und Pandu ist ein Abenteuerroman, es ist ein Kollektivroman. Sie schreiben sozusagen aufeinander zu. Sie gehen auf Weltreise in einem alten Honda, fahren durch Amerika. Pandu ist aber auch, sagen Sie das, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe es noch gar nicht überprüft, das größte Lebewesen der Welt. Ich dachte immer, das wäre so ein Pilz. Aber
das stimmt.
Okay, du hast das nachgelesen.
Das ist so eine amerikanische Zitterpappel, die so eine riesige Kolonie bildet, die aber, so wie ich es verstanden habe mit meinen sehr beschränkten biologischen Kenntnissen, trotzdem als ein Lebewesen
gilt. Ja, weil die, glaube ich, eine Wurzel haben.
Genau.
Genau. Aber irgendwie dachte ich immer, dass der Pilz größer wäre. Aber anscheinend ist Pandu das größte Lebewesen der Welt, was ja, was ja auch auf einer anderen Ebene eine Rolle spielt. Also es wird interessant und ich glaube, sie bringen, so hat der Verlag uns das schon gesagt, eine kleine Show mit. Also es gibt auch ein bisschen Musik und auch etwas zu sehen. Und durch die Theaterarbeit der beiden wird das, glaube ich, ein sehr besonderer Abend. Und das findet statt am Donnerstag, den 14. November hier bei uns.
Genau, das geht so dann schon in Richtung Performance, wie ich immer
genau
sage. Und ich weiß, Ines Matschi, die kann unheimlich toll auf den Punkt kommen und trotzdem dann immer gleichzeitig so in den Blick schweifen lassen. Das ist einfach faszinierend. Und das war schon in ihrem ersten Buch so. Und ja, ich hoffe, dass, also Pascal Richmann kenne ich noch nicht, aber wie du schon sagst, das ist auch sehr spannend.
Ja, wir kommen auch noch mal auf einen Faden, der sich durch unser Programm auch dieses Mal weiterzieht, nämlich die Literatur Nord, die ja von Oktober bis Januar stattfindet und beginnt am 31.10. mit Valerie Fritsch, die ihren Roman Zitronen vorstellen wird. Und dann geht es weiter im November am 21.11. mit Maren Kames, also eine Kandidatin der Shortlist. Wir nehmen auf, wo noch nicht ausgelost ist. Was heißt gelost? Noch nicht entschieden ist. Ja, gelost klingt so nach Glück. Das ist natürlich alles gar kein Glück, sondern harte Juryarbeit. Also am 21.11. Maren Kames mit ihrem Buch Hasenprosa. Am 5.12. dann Clemens Meyer mit Die Projektorin, auch ein Shortlist-Kandidat. Und am 16.01.2025 haben wir dann die Lesung mit Michael Lenz, der seinen neuen Roman Heimwärts vorstellt. Da schon mal der Hinweis, dass es eine andere Örtlichkeit gibt. Diese Lesung wird nämlich in der Buchhandlung Hugendubel in der Bahnhofstraße stattfinden. Und den Abschluss bildet dann am 30.01., also schon im Januar, Mitu Sanyal mit ihrem neuen Roman Antichristi. All diese Lesungen sind, da die Literatur Nord ja unter anderem eine Kooperation mit der Leibniz-Universität ist, moderiert von Matthias Lorenz, der Professor an der Uni ist.
Und bei dem Thema Shortlist zum Deutschen Buchpreis Kandidatinnen, wie ich noch sagen, wir machen natürlich die Literatur Nordauswahl auch immer bevor die veröffentlicht genau. ist.
Also heißt, das ist wir nicht haben so, einen sehr guten Riecher.
Auch Mithu Sanyal war ja auf der Longlist, aber genau. ich sage mal, das sind auch alles Autorinnen, Autoren, die wir sowieso schätzen. Ich, Clemens Meyer ist wirklich auch einer meiner Lieblingsautoren und aber auf der Longlist waren auch noch Martina Hefter und so, also wirklich diesmal auch wieder tolle Leute und Maren Kames Buch Hasenprosa finde ich sowieso so klasse, das kann ich nur jedem empfehlen. Da muss man ein bisschen Spontanität mitbringen beim Lesen und darf nicht so eine abgeschlossene Geschichte erwarten, dann hat man wirklich ein großes Vergnügen an diesem Buch.
Ja, muss man sich drauf einlassen. Hast du ja, also wer den Podcast hört, Katrins Lieblingsbuch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese Saison, eins der Lieblingsbücher, ja. war schon ein Sommerbuchtipp von dir.
Stimmt, das haben wir hier schon vorhin. Genau, Sophie, du hast gesagt, Literatur Nord haben wir jetzt erwähnt, also dann sind wir schon bei Maren Kames gewesen und dann kommt die besagte schon ausführlich besprochene Buchlust. Aber wir haben ja noch andere tolle Projekte. Ja,
ein anderes tolles Projekt von uns ist die Poetik. Die Poetikdozentur, Neue Deutsche Literatur, ebenfalls in Kooperation mit dem Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Und die neue Poetikdozentin in diesem Wintersemester ist Nava Ibrahimi. Die war vor ein paar Wochen schon hier zu Gast für ein Pressegespräch. Und wir haben uns natürlich auch jetzt im Vorfeld schon viel ausgetauscht. Aber da wird sie das erste Mal öffentlich hier auftreten und ihre Auftaktvorlesung halten unter dem Titel Vergleiche mit verhärteten Tieren.
Super Titel.
Ja, finde ich schon sehr schön.
Ich weiß überhaupt nicht, was es ist, aber gerade deswegen freue ich mich drauf. Ja,
ja, das wird am 3. Dezember bei uns hier stattfinden, auch wie alle Veranstaltungen bei uns um 19 Uhr. Und die Poetikdozentur wird ja dann im nächsten Jahr immer noch mal mit einer Abschlusslesung bei uns sozusagen abgerundet und die findet im Juni statt. Aber das ist ja noch lange hin. Erstmal freuen wir uns jetzt auf den Auftakt der Poetikdozentur.
Tipp dazu noch, Studierende des Deutschen Seminars an der Leibniz-Uni bekommen freien Eintritt, weil das natürlich eine sehr schöne Möglichkeit ist, nicht nur die andere Literatur, die man im Studium liest, performiert zu sehen, sondern auch gegenwärtige Literatur, also ein Termin, auf den ich mich persönlich auch sehr freue.
Ja, und zum Thema Eintritt wollte ich sagen, überhaupt Studierende und alle sonst dafür Berechtigten zahlen bei uns ja 6 Euro pro Veranstaltung, also außer bei der Buchlust, die kostet 5. Und die sich das etwas eher leisten können, zahlen 12. Gut, Clemens Meyer ist der Nächste, über den haben wir auch schon gesprochen.
Genau, und dann haben wir den Dezember sozusagen schon fast abgeschlossen, aber Katrin, vielleicht magst du noch ein bisschen was über Joachim Zelter erzählen?
Ja, wir haben Joachim Zelter wieder zu Gast, weil er einen neuen Roman hat. Wir sind eigentlich ihm ziemlich verbunden, seit er eben bei der Literatur Nord dabei war und damals auch den Preis erhalten hat. Ich muss zugeben, dass ich ihn bis dahin gar nicht kannte. Man schafft ja immer gar nicht, alles wahrzunehmen. Und zum Glück in dem großen Literatur Nord-Gremium haben ihn andere eingebracht. Und ich bin einfach seitdem begeistert von seinem Schreiben. Er ist jemand, der auf eine sehr ruhige, aber ironisch pointierte Weise, auch oft sehr komisch, Situationen erzählt, die auch viel mit der sozialen Lage von Menschen zu tun haben und von Abhängigkeiten und Eigenansprüchen. Und das wird mit dem Roman Staffellauf mit Sicherheit auch wieder so sein. Und insofern, es ist diesmal ein autofiktionaler Roman. Ich weiß nichts über das Leben von Joachim Zelter, hinterher weiß man vielleicht mehr. Auf jeden Fall auch ein Autor, den wir natürlich unbedingt zu jeder Zeit empfehlen. Am 10.12. der Abend mit Joachim Zelter. Dann der erwähnte, am 12.12. die erwähnte Lesung um Erich Kästner. Da machen wir eine Pause.
Genau, dann haben wir eine Winterpause. Atmen einmal ein bisschen durch, bevor es dann im neuen Jahr weitergeht. Erst mit der Literatur Nord bei unserem Partner der Buchhandlung Hugendubel und dann mit Raoul Schrott. Der hat ein neues Buch, einen Atlas der Sternenhimmel und über die Schöpfungsmythen der Menschheit. Das wird, glaube ich, sehr interessant, was er da alles entdeckt hat. Das ist auch ein riesiges Projekt von der Stiftung Kunst und Natur. Man kann, also wer Lust hat, kann sich einfach mal auch diesen Internetauftritt angucken, wie viele Veranstaltungen dazugehören, wie viele Menschen mitwirken an diesem Atlas der Sternenhimmel. Und Alles arbeitet hin auf diese Veröffentlichung von Raoul Schrott, den eigentlichen Atlas der Sternenhimmel. Und da versammelt er 17 Sternenhimmel von allen Kontinenten und sagt auch, also das ist so ein Zitat von ihm, dass er in der Zeit vor der Schrift der Sternenhimmel das Kino, ein Kino der Nacht war. Und wird wieder ganz viele spannende, interessante Dinge über die verschiedenen Sternbilder mitbringen, wie die anderen, wie andere Kulturen unsere Sternbilder nennen, was sie für sie bedeuten.
Ja. Ja, also Raoul Schrott schreibt eigentlich mit diesem Sternenhimmel dann simultan so eine Menschheitsgeschichte, habe ich den Eindruck, und entwickelt vieles auch historisch und spricht dann eben bei uns im Literaturhaus am 23.01. über dieses wirklich wahnsinnige Projekt, was ich ganz beeindruckend finde. Und ich freue mich auch sehr auf Raoul Schrott, einen Autor, den ich sehr mag. Also das wird ein guter Abend.
Er beschäftigt sich ja gern auch mit Vor- und Frühgeschichte. Da trifft er bei mir voll ins Schwarze. Ich kann auch stundenlang auf einem bronzezeitlichen Grabhügel sitzen und vor mich hindenken. Das ist vielleicht etwas seltsam und nicht unterhaltsam, aber das ist irgendwie was, was ich einfach auch immer wichtig finde, zu überlegen, wie weit das zurückgeht und wie viele Vorfahren wir haben, irgendwie zu einer parallelen Entwicklung irgendwelcher anderen Primaten. Und er ist so ein Autor, der einen da auch immer so ganz gut erdet, trotz aller Fantasie und allem, was er macht. Und er beschäftigt sich eben mit diesen Mythen, hat ja Gilgamesch einfach auch mal neu übersetzt. Da hat er natürlich einen großen Übersetzungsstreit auch mit seiner Neuübersetzung der Ilias und Odyssee hat er, glaube ich, auch gemacht, hervorgerufen. Er ist ein super unterhaltsamer Autor. Ist immer schön mit Raoul Schrott und ist toll, dass er wieder da ist.
Ja, und dann haben wir eben, als Jan noch hier war, gar nicht darüber gesprochen, dass Jan natürlich auch Teil unseres Anschnitt, das Büchermagazin ist, wo er immer mit dir, Katrin, und Volker Petri und einem Gast, einer Gästin, Büchertipps gibt oder über Bücher vielleicht auch mal streitet, diskutiert. Und sonst macht ihr das ja immer kurz vor Weihnachten als Weihnachtsbuchtipps. Aber dieses Jahr machen wir mal Neujahrsbuchtipps. Also im Januar, wenn es draußen irgendwie besonders ungemütlich ist, die schönen Lichter von Weihnachten schon weg sind, dann möchte man ja noch mehr einfach drinbleiben und Bücher lesen und kann sich dann bei euch Anregungen holen. Und zu Gast ist dann im Januar am 28. Alexander Solloch.
Ja, den haben wir ja auch schon erwähnt, sozusagen Jans Kollege, der eben explizit die Literaturredaktion bei NDR Kultur macht. Und wir haben, also ich kann auch sagen, wer noch nicht da war, wir haben uns auch schon richtig gestritten, aber es gibt nicht, wir hauen uns nicht oder so, aber wir sind, haben nicht nur vier Stühle eine Meinung, sondern es ist auch, also letztes Mal glaube ich auch Mareike Fallwickel, die Männer waren dafür, Lisa und ich waren eher kritisch skeptisch und ein bisschen enttäuscht von dem Buch. Aber egal, das ist Vergangenheit. Wir haben dann wieder neue Bücher, steht noch nicht fest, was, sonst würde ich es auch schon verraten.
Ja,
aber
ich bin schon gespannt.
Wir werden uns wahrscheinlich nach der Frankfurter Buchmesse verabreden, welche Bücher wir besprechen wollen. Wir lesen die ja immer ganz durch und stellen die nicht nur vor, sondern wir wollen die auch diskutieren. Deswegen braucht man ein bisschen Lesezeit.
Ja, und dann beschließen wir den Januar. Bis dahin geht dann erstmal unser Programm mit Mito Sanyal, auch im Rahmen der Literatur Nord. Das hat Sophie ja vorhin schon vorgestellt. Also es wird ein tolles, abwechslungsreiches Programm, was uns jetzt von November bis Ende Januar begleitet. Und ja, die Buchlust steht ja auch schon gefühlt in den Startlöchern. Da sind wir jetzt schon kräftig am Vorbereiten, damit das ein schönes Fest wird. Die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür. Also der Bücherherbst ist ja komplett eingeläutet schon.
Genau, und da, weil wir ja nach dem Spiel ist vor dem Spiel, diese alte Fußballweisheit gilt ja auch für uns, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, es geht natürlich weiter und weil du das Stichwort Buchmesse bringst, Luisa, da eilen wir dann im Halbstundentakt von Verlag zu Verlag und schauen, was das Frühjahr uns bringen wird. Wir haben schon Vorschauen und Vorvorschauen erhalten, sogar schon Vorschauen auf die Vorvorschauen. Der Markt beschleunigt sich auch ungeheuer. Wir laufen mit und versuchen für Sie und euch dann hier auch im Programm wieder die Sachen, wir müssen uns ja beschränken, aber die Sachen rauszubringen, die vielleicht hoffentlich dann auch viele interessieren werden und auch sperrigeres und gängigeres in der Bewertung.
Ja, ich glaube, wieder eine gute Abwechslung. Und ich bin auch schon gespannt, wie wir uns ein bisschen, nicht streiten, aber diskutieren, was wir denn alles machen können und was leider vielleicht nicht geht, weil man immer so viel Tolles dann da präsentiert bekommt. Der oder die hat ein neues Buch. Und Ja, man muss ja aber gucken, dass, wie du vorhin schon sagtest, wir hier nicht 7 Tage die Woche leider Programm machen können, sondern uns auf 1 bis 2 Veranstaltungen beschränken.
Und kleiner Ausblick, das ist alles gar nicht in trockenen Tüchern, aber ich kann so viel verraten. Wir versuchen natürlich auch immer noch mal wieder was Neues auszuprobieren. Da planen wir auch gerade und werden dann rechtzeitig davon berichten, wenn wir absehen können, dass das alles so gelingt, wie wir uns wünschen. Also es bleibt hoffentlich ein bisschen spannend.
Ein Spoiler jetzt hier am Ende.
Nein, ich habe ja nicht gespoilert. Nur so klein, ich hoffte, es wäre ein Cliffhanger. Ich weiß nicht, ob das jemand so cliffig findet und so hängig, aber...
Ja, dann würde ich sagen, mit diesem Cliffhanger verabschieden wir uns für heute und freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher bei uns im Literaturhaus.
Vielen Dank.
Ja. Dankeschön fürs Zuhören.
Tschüss.